einfach so schön die Lieder, die Musik. Wir sind uns ja gewöhnt hier viel zu singen. Worship gehört bei uns dazu. Aber sind wir uns bewusst, was für eine geniale Ressource der Worship ist? In allen Lebensumständen. In der Hitze des Gefechts, wenn wir im Stress sind, wenn es drunter und drüber geht in unserem Leben, vergessen wir das manchmal. Und darum heute hier ein kleiner Reminder. Ich möchte euch reinnehmen in eine Geschichte, die uns zeigt, was für eine Kraft im Worship steckt. Nachzulesen ist die in 2. Chronik 20. Und es geht um eine Schlacht, um einen Kampf, den das Volk Gottes eigentlich gar nicht hat gewinnen können. Verschiedene Nachbarländer haben sich verbündet und sie entschlossen, das kleine Königreich Juda von der Landkarte auszulöschen. Ganz ähnlich wie es im Staat Israel seit 1948 permanent geht. Damals hat es über die reale Bedrohung geheissen: Ein riesiges Heer zieht von der Ostseite des Toten Meeres, von Edom her, gegen uns heran. Wir haben also wirklich schön da unten das Tote Meer und oben dran der See Genezareth. Das sind so gute Anhaltspunkte. Jerusalem da oben am Toten Meer. Und da kommen sie also von Moab her Richtung Jerusalem. Wo der König Josaphat die schlechten Neuigkeiten gehört, weiss er, dass er mit seinen kleinen Truppen unterlegen ist. Und dass es nur sehr, sehr wenig gibt, die er unternehmen kann. Das mächtige, findliche Heer ist nämlich nur noch knapp 40 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie sind in Engedi, die es kennen, können sich jetzt das so vorstellen. Also nur noch 40 Kilometer von Jerusalem weg. Der bedrängte und verängstigte König checkt, was er in der Hand hat. Und es ist nicht viel. Er hat keine Strategie, er hat keinen Streitwagen, keine Verteidigung, keine Verbündete, er hat keine Zeit und ja, er hat nicht mal eine richtige Armee. Was machen in einer solchen Situation? Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Er wandte sich an den Herrn um Hilfe und rief ganz Juda zum Fasten auf. Aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem, um zum Herrn um Hilfe zu beten. Alle Männer, Frauen und Kinder von Juda hatten sich im Tempelvorhof vor dem Herrn versammelt. Der König schüttet sein Herz vor Gott und vor dem ganzen Volk aus. Er blufft nicht. Er macht sich und den anderen auch nichts vor. Er rasselt nicht mit dem Säbel, den er eigentlich auch gar nicht hat. Und er hält auch keine pathetisch-patriotische Rede. Er betet demütig. Er betet so, als ob sein Leben davon abhängen würde. Und eigentlich tut es das ja auch. Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist Gott im Himmel, du bist Herr über alle Könige der Erde. In deiner Hand sind Macht und Stärke. Niemand kann gegen dich bestehen. Wir selbst können nichts ausrichten gegen dieses riesige Heer, das gegen uns heranzieht. Wir sehen keinen Ausweg mehr. Doch wir vertrauen auf dich. Die findliche, überlegene Armee ist entschlossen. Sie marschiert Jerusalem und dem wehrlosen Volk mit einem klaren Ziel entgegen: erobern, plündern, morden, zerstören. Die einzige Rüstung, die Josaphat hat, ist sein Glaube an Gott und die Botschaft, die der Prophet Jehaziel dem Volk weitergibt. Gott sagt: Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht vor diesem großen Heer. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Zieht ihnen morgen entgegen. Aber ihr braucht nicht zu kämpfen, nochmal. Geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich, der Herr, euch rette. Eine eigenartige Anweisung. Es ist klar, das ist keine gewöhnliche Schlacht und darum geht der König auch gar nicht vor, einem gängigen militärischen Verfahren zu folgen. Josaphat berief sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger. In Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied: Preist den Herrn, denn seine Güte hört niemals auf. Das ist jetzt wirklich eine ungewöhnliche Strategie. Wer hat je davon gehört, dass ein Chor zuvorderst in einer Armee marschiert, notabene im Galagewand, Harfen und Laute statt Panzer und Artillerie, die die Infanterie anführen? Als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, Moabiter und der Bewohner des Gebirges Seir in einen Hinterhalt geraten. Sie wurden in die Flucht geschlagen. Als die Israeliten zu der Stelle kamen, von wo aus man die Wüste überblicken konnte, sichteten sie das große Heer der Feinde. Da entdeckten sie die Leichen, die überall am Boden lagen. Keiner der Feinde war mit dem Leben davongekommen. Was ist passiert? Die feindlichen Truppen haben sich plötzlich gegeneinander verbündet und sich, warum auch immer, gegenseitig umgebracht. Ich bin überzeugt, dass die schier unglaubliche Geschichte mehr ist als nur ein historisches Ereignis. Es hat eine Bedeutung auch für dich, für mich heute. Wie der Josaphat und sein Volk sind auch wir umgeben von einer grossen Findensmacht. Gut trainiert und bewaffnet bis an die Zähne. Die Armee von unserem Find, dem Satan, ist Expertin im Entmutigen und Bekämpfen von Gläubigen. Und wer von uns könnte diesen Feurigen Pfeilen, wir lesen im Epheser 6 davon, aus eigener Kraft widerstehen? Immerhin hat der Widersacher einige Tausend von Jahren Vorsprung und Erfahrung. Aber besiegen kann uns der Satan nicht, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Der Sieg gehört Jesus. Die Machtverhältnisse, die sie klärt, seit dem Tod von Jesus auf Golgatha und seit seiner Auferstehung an Ostern. Die Aufgabe von jeder Generation, also auch von uns, heute hier in Davos, ist, den Sieg von Jesus über alle Mächte zu proklamieren und daran festzuhalten. Die entscheidende Schlacht ist geschlagen und gewonnen. Wir müssen nicht mehr um einen Sieg kämpfen. Aber wir sind immer wieder aufgefordert, dem Feind zu widerstehen, den Sieg von Jesus hochzuhalten, eben nicht ins Alte, in die Niederlage zurückzukehren. Der Satan hat jetzt seine Taktik geändert und er probiert auf verschiedenste, zum Teil sehr raffinierte Art, uns zu schwächen, zu entmutigen, zu verblenden. Er probiert, unsere Zweifel zu nähren. Oder uns durch Anklagen und teilweise auch so durch das Manipulieren von unserer Gefühlswelt, unser Vertrauen in Jesus einfach so zu untergraben. Und das passiert ja immer schleichend. Oder? Es wäre viel zu auffällig, wenn es einfach so, pata, der herkommt, dann würden wir das sofort merken. Aber der Feind hat super subtile Taktiken, wie er probiert, uns von Jesus wegzubringen. Gefährlich wird es dort, wo wir noch so Hintertüren offen haben. Wo wir Sachen in unserem Leben dulden, die Gott nicht gefallen, die uns nicht gut tun, die Gott nicht für uns so gedacht hat. Dort, in diesen Gebieten, bieten wir am Satan Angriffsfläche. Überall dort, wo wir bewusst nicht nach Gottes Gebot leben. Eine Hintertür haben wir auch dort offen, wo wir Leute, die wir bewusst verletzt haben, nicht um Vergebung bitten. Aber wir haben es auch dort offen, wo wir anderen nicht vergeben, die schuldig wurden an uns. Und jetzt ist eben das Fiese, das plagt einfach mal uns selber, wenn wir das nicht machen. Oder? Dann sind wir immer so gebunden an Sucht oder an was auch immer, an Sachen, die einfach nicht die erste Stelle haben sollten, weil es nicht Jesus ist und die uns nicht gut tun. Oder wir sind gebunden an Menschen, die wir nicht vergeben. Und Jesus möchte die Freiheit. Das ist das eine. Und das andere ist noch, der Feind ist Meister drinnen, so jedes Türspältchen einfach zu nutzen. Jedes kleine, offene Türspältchen zu brauchen, zu missbrauchen. Und darin sind so Momente wie ein Gottesdienst. Momente, wo man einfach in die Ruhe kommen kann. Wo man einfach vor seinem Thron sein und mal alles andere muss schweigen. Sie ist so wertvoll. Momente im Worship sind so wertvoll, weil das ist der Moment, wo ich mein Herz Gott herheben kann und sagen kann, durchforsche mich Gott. Zeig mir, wo ich auf falschem Weg bin. Und führe mich zurück auf deinen Weg. Wie begegnen wir einem Feind, der so überwältigend, so übermächtig scheint? Schauen wir, was der Josaphat in seiner menschlich aussichtslosen Lage da hat. Er wird uns sagen, dass Lobpreis die Antwort ist. Wir können auf das Problem schauen. Auf die Finden die ganz unterschiedliche Gesichter haben können. Und das Problem, das wird dann grösser und grösser. Wir sind fixiert drauf. Wir sehen unsere Grenzen, unsere Ohnmacht. Wir sind vielleicht gelähmt. Vielleicht kommen sogar noch Gedanken vom Selbstmitleid auf. Und wir sind gefangen so in einer Spirale. Vielleicht kennst du das. Oder, und wir haben eben immer eine Entscheidungsfreiheit. Wir können uns einmal mehr entscheiden, auf Gottes Möglichkeiten zu schauen, auf ihn zu vertrauen. So oft leben wir von unten gegen oben. Also ich sehe einfach Anfang mal mehr und mehr und mehr und meine Probleme und meine Herausforderungen und all das Schwere in meinem Leben. Und dann viel, viel, viel weiter oben sehe ich dann vielleicht irgendwann mal noch den Heiland. Wir sind eingeladen, von oben gegen oben zu schauen. Zuerst Jesus und seine Möglichkeiten zu sehen. Und dann sehen wir nämlich unsere Probleme und unsere Herausforderungen ganz in einem anderen Licht. Überall, wo das passiert, geschieht ein Perspektivenwechsel. Und gell, mir ist klar, das hörst du nicht zum ersten Mal. Aber manchmal müssen wir es eben wieder hören, weil wir es noch nicht gecheckt haben oder weil wir es manchmal nicht mehr gecheckt haben. Und in den Momenten, wo es darauf ankommt, nicht machen. Und darum ist es gut, wenn man Sachen mehrmals hört. Und das von oben gegen oben schauen, das passiert jetzt eben im Lobpreis. Ganz auf eine besondere Art. Wenn wir uns die Grösse und die Liebe von Gott vor Augen halten. Wenn wir ihn loben für das, was er ist, für das, was er tut. Und das ist schlussendlich Lobpreis. Unser Vertrauen auf Jesus setzen, auch wenn alles andere dagegen spricht. Dämonen jetzt, die gefallenen Engel, die hassen unseren aufrichtigen Lobpreis. Wie der Josaphat und seine Worshipper dürfen auch wir lernen, Gott auf eine Art und Weise zu loben und zu preisen, die wirklich der Feind verwirrt und blendet und ihn in die Flucht schlägt. Das ist das Spannende. Lobpreis ehrt nicht nur Gott, der König der Könige, sondern er schwächt gleichzeitig den Feind, weil es ihm seine Grenzen aufzeigt, weil es ihn in die Schranken weist und weil es ihn an seine Zukunft erinnert. Und das ist jetzt eine herausfordernde Lektion für mich. Wenn es drunter und drüber geht in meinem Leben, bin ich so von meinem Typ her so, dass ich etwas machen will. Ich will irgendetwas machen, um das Problem zu beheben, eine Lösung suchen, eine Liste schreiben, Ziel setzen, ein Buch zum Thema lesen, mit anderen darüber reden, es bewegen und so. Aktiv sein, das scheint mir so eine logische Verteidigung gegen die Attacken vom Feind. Aber Lobpreis? Wie kann es sein, dass im Lobpreis genug Kraft steckt, um den Feind auszubremsen? Kann ich seine Angriffe, wie zum Beispiel Entmutigung oder Verzagtheit, nicht besser bekämpfen, indem ich die Ärmel auflitze, Pfusch mache und mit dem einfach entgegenstellen? Heute Abend lernen wir vom Josaphat, dass der Lobpreis unsere erste Verteidigung, unsere primäre Strategie muss sein, wenn wir angegriffen werden. Der Paulus hat es für Korinther so auf den Punkt gebracht. Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Und jetzt, wir sollen und müssen nicht alles vergeistlichen. Wir sollen und müssen nicht hinter jedem Busch einen Dämon sehen. Aber wir dürfen um die Gabe der Geisterunterscheidung beten. Wir sollen um die Gabe der Geisterunterscheidung ringen. Ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass wir die Gabe haben. Und dass wir unterscheiden können, wo der Feind wirklich als brüllender Löwe kommt und wo das Leben kommt, verkleidet als Engel des Lichts. Kann doch nicht so schlimm sein, die meinen es ja auch gut. Auch wenn es ganze Legionen sind, die der Widersacher gegen uns aufgestellt hat, sie werden sich müssen abwenden, wenn sie hören, wie wir den Namen von Jesus, unserem mächtigen König, erheben. Wenn wir ihn, den Löwe von Juda, ihn, das Lamm, das die Schuld der Welt trägt, hat, ihn, unseren Heiland und Erlöser, aus unteiltem Herzen anbeten, loben, preisen und ihm die Ehre geben. Und unser ungeteiltes Herz ist jetzt da eben wichtig und entscheidend. Ich sage es nochmal, wenn wir bewusst eine Hintertür offen halten. Und einfach so Lobpreislieder singen, weil es cool ist, weil es sich gut anfühlt, weil es so ein bisschen unsere Seele streichelt oder so ein bisschen als Zwerchfellbetätigung oder so, wird das der Find nicht wirklich beeindrucken. Wird das Kräfteverhältnis nicht wirklich beeinflussen und verändern. Wenn aber die Herrschaftsverhältnisse in meinem Leben geklärt sind und wir alle müssen die in unserem Leben immer wieder neu klären für uns selber, weil wir so schnell jemandem oder etwas anderem den ersten Platz im Leben geben. Wenn Jesus wirklich die Nummer eins ist in meinem Leben, in meinem Alltag und wir ihn aus unteiltem Herz anbeten, dann macht das einen Unterschied. Und das hat jetzt nichts mit Leistung zu tun, dass ich zuerst muss perfekt sein und dann tue ich den richtigen Worship. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass wir ein Herz haben, das immer wieder sich ausstreckt nach Gott, nach dem himmlischen Vater, nach dem liebenden Vater, der uns ermutigt, der uns Hoffnung gibt, der uns aber auch liebevoll korrigiert und ermahnt. Wenn wir die Offenheit haben, wenn wir uns verändern wollen. Auch dort, wo es manchmal unangenehm ist. Weil manchmal verharren wir noch so gerne in dem, was wir kennen. Obwohl wir wissen, dass es falsch ist oder dass es uns nicht gut tut. Gerade wo wir uns fühlen, wie der Josaphat, klein, hilflos, ohnmächtig, der Sache nicht gewachsen, sind wir eingeladen, zu vertrauen und zu beten wie er. Wir sehen keinen Ausweg mehr, doch wir vertrauen auf dich. Im Lobpreis liegt neben vielem anderen eine grosse Kraft und auch Macht über den Find. Heute Abend, ich glaube das, heute Abend, aber auch an all diesen anderen Tagen, die noch werden kommen. Jesus Christus ist Sieger und im Lobpreis halten wir das Siegesbanner hoch. Und ja, wenn das jemand auch sichtbar machen möchte, seid ihr da herzlichst eingeladen. Und ich freue mich so extrem fest, wenn dann der Bogen von unserem Leben so in die Gegenwart von Gott mündet. Und wir dann in seiner Gegenwart ihn anbeten. Ihn anbeten für das, was er ist. Dort geht es dann nicht mehr um geistliche Kampfführung. Dort werden wir einfach überwältigt sein von seiner Schönheit, von seiner Liebe. Und ich glaube, wir werden alle so dankbar sein, dass er uns ans Ziel hat geführt und werden ihn einfach anbeten. Möge schon jetzt, in diesem Worship, den wir heute haben dürfen, der Himmel wirklich offen sein über uns und so ein bisschen Licht aus dem Festsaal auf uns herabkommen. Und ja, möge der Find in die Flucht geschlagen werden, im Namen von Jesus. Amen.